Wir sind heute Nachmittag stehen geblieben in Johannes 4, in dem Gespräch des Herrn Jesus mit der samaritischen Frau. Und damit haben wir ja bereits das zweite Beispiel von einem Dialog des Herrn Jesus mit Frauen im Johannesevangelium. Es gibt insgesamt 7, wie wir wissen. Und nun fahren wir weiter in Johannes 4, Vers 10. Wir haben gesehen, diese Frau ist überrascht, dass ein Jude so mit ihr freundlich spricht und sie um einen Dienst bittet. 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist ja doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quellt. Der Jesus hat also den Brunnen, den wir hier auf dem Bild sehen, Jakobsbrunnen bei Sichar, benutzt, um in diesem Gespräch mit dieser Frau anzuknüpfen. Und er bittet zuerst Wasser von ihr und erklärt dann eben hier in Vers 10, wenn sie zwei Dinge wissen würde, nämlich was die Gabe Gottes ist, und zweitens, wer es ist, der mit ihr spricht. Dann hätte sie den gleichen Wunsch geäußert wie er vorher, in Vers 7, gib mir zu trinken. Aber dann sagt er, dann hättest du gesagt, gib mir zu trinken. Und dann hätte sie lebendiges Wasser bekommen. Nun, was ist die Gabe Gottes? Und was ist was bedeutet der, der zu ihr spricht? Nun, das zweite ist ganz einfach. Das ist der Sohn Gottes, der das Wort ist. Der Memra Dadonai aus Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort, nicht entstand das Wort, war. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und schließlich Vers 3. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Alles hat er ins Dasein gerufen und er selber ist ewig. Wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht. Und dieser Memra, also der das Wort ist, der spricht jetzt direkt mit ihr. Da, bei Sichem. Und die Gabe Gottes, damit ist gemeint der Heilige Geist. Da wird etwas entfaltet, was dann noch weiter ausgeführt wird, wenn wir später zu Johannes 7 kommen, mit dem Laubhüttenfest und dem Wasserritual, das wir noch kennenlernen werden. Da sehen wir, wie der Herr Jesus in Johannes 7, 37 etwas sehr Wichtiges sagt. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt erklärt Johannes, was das bedeutet. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Hier geht es auch um lebendiges Wasser. Und es wird gleich erklärt, was das lebendige Wasser geistlicherweise bedeutet. Das ist der Heilige Geist. Und nun in Johannes 4 geht es auch um dieses lebendige Wasser, das der Herr Jesus ihr geben könnte. Und damit ist gemeint der Heilige Geist. Also wenn du die Gabe Gottes kenntest, der Heilige Geist, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, dann hättest du die Bitte geäußert. Nun, die Frau versteht nicht recht. Du hast kein Schöpfgefäß. Der Brunnen ist tief, 41 Meter. Woher hast du das lebendige Wasser? Und ich habe ja bereits diese Tage erklärt, lebendiges Wasser auf Hebräisch Mayim Chayim, das ist der ganz normale Ausdruck für frisches Quellwasser. Also sie realisiert noch nicht, was diese Gabe sein soll, diese Gabe Gottes. Und sie realisiert auch nicht, dass das etwas Übertragenes ist. Aber sie stellt dann Fragen. Wenn sie nicht versteht, dann muss man fragen. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gab. Interessant, sie war ja aus einem Mischvolk. Das waren ganz viele Heiden, die deportiert wurden durch die Assyrer in das Gebiet der ehemaligen 10 Stämme und die haben sich mit einer minoritären Restbevölkerung aus den 10 Stämmen vermischt. Aber sie fühlt sich 100% als Israelit. Ja? Das ist übrigens auch bei den Samaritern noch heute so. Also die sprechen nicht von ihren heidnischen Quellen, sondern sie sehen sich eben als Vertreter der Stämme, der 10 Stämme. Und die Priesterdienst tun, sehen sich als Leviten, als Nachkommen aus dem Stamm Levi. Ja, also darum sagt sie, unser Vater Jakob, unser Stammvater, ihm war dieser Brunnen genug. Und du sagst, du würdest mir da ein besonders lebendiges Wasser geben. Vater Jakob gab uns, der uns diesen Brunnen gab, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und das kennen wir. Es gibt nichts, was uns irgendwie in dieser Welt eine endgültige Befriedigung gibt. Auch von den irdischen guten Gaben. Und ich beobachte manchmal so junge Leute, plötzlich entdecken die zum Beispiel das Bergsteigen und wandern so über 3000 Meter und so fantastisch. Und das gibt so richtig einen Durst nach noch mehr und noch schöneren Erfahrungen und noch. Aber man merkt, dann ist es wieder vorbei. Das war's. Ein paar Fotos auf dem Handy. Oder in der Zwischenzeit dann vielleicht schon eine bessere Kamera, weil die Fotos noch besser werden müssen. Und dann ist schon wieder der Gedanke, wann kommt das Nächste? Immer wieder. Es gibt nicht die endgültige Befriedigung. Und ich spreche jetzt nicht von weltlichen Freuden, ja? Sondern ich spreche von irdischen Freuden. Es ist eine Gabe Gottes, was uns Gott eben irdischerweise gibt, aber es gibt keine endgültige Befriedigung. Und das ist auch das, was das Buch Prediger uns so eindrücklich zeigt. Salomo beschreibt dort seine Zeit, wie er gelebt hatte, ohne Gemeinschaft mit dem Herrn. Und er beschreibt auch eben sündige Dinge, in denen er Befriedigung gesucht hat und sagen musste, Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Und eitel, hevel auf Hebräisch, heißt etwas, was hohl, leer, inhaltslos ist. Und Eitelkeit der Eitelkeiten, das bedeutet allerhöchste Inhaltslosigkeit. Und er spricht immer davon, von einem Haschen nach Wind. Und er beschreibt aber auch viele schöne irdische Dinge, die er versucht hatte zu genießen, und es hat nicht die Befriedigung gegeben. Aber man muss eben das ganze Buch durchlesen. Man versteht das Buch Prediger erst von seinem Ende her, wo er dann schließlich sagt in Kapitel 12, das Endergebnis, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Du hast eine Beziehung zu diesem erhabenen, fortgebietenden Gott, der uns in seinem Wort eben, der in seinem Wort zu uns gesprochen hat. Und so könnte man über das Buch Prediger als Titel setzen, diesen Vers hier: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber das Buch Prediger führt uns dann hin, am Schluss, auf die wahre Quelle. Und das ist das, was hier kommt. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, Vers 14, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und das geschieht so. Der Heilige Geist ist ja ein wichtiges Thema im Johannesevangelium, das durch das ganze Evangelium hindurchgeht. Und in Johannes 16, da beschreibt der Herr Jesus, dass bald nachher der Heilige Geist kommen werde. Und er sagt in Johannes 16, Vers 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Der Heilige Geist führt die Gläubigen in die ganze Wahrheit hinein. Und das ist immer verbunden mit dieser grundlegenden Aufgabe: Er wird mich verherrlichen. Das heißt, der Heilige Geist macht die Person des Herrn Jesus groß und herrlich, aber eben so, dass unsere Herzen ergriffen werden und unser innerer Durst eine völlige Befriedigung findet. Also, es ist wirklich so, wie ein alter Kirchenlehrer gesagt hat: Unser Herz ist unruhig in uns, bis dass es ruht in dir, o Herr. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Er ist es, der in den Gläubigen eben das bewirkt, dass sie in dem Herrn Jesus eine völlige Erfüllung erfahren. Und wir haben doch diese Tage auch schon uns damit beschäftigt, dass Gott genannt wird, der glückselige Gott. 1. Timotheus 1, aber auch 1. Timotheus 6. Gott ist in sich völlig glücklich. Und zwar müssen wir vor Augen haben, die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes ist eine so völlige, tiefe Gemeinschaft, dass Gott, der Vater im Sohn, eine völlige Genüge von Ewigkeit her hat und der Sohn im Vater. Und so ist es also der Heilige Geist. Er ist dieses lebendige Wasser, das uns erfrischt, die wir vertrocknet sind von der Sonne. Ja, gerade im Buch Prediger wird fast 30 Mal immer gesagt von den Dingen, die unter der Sonne sind, unter der Sonne. Und die Sonne kann austrocknen, aber eben, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Und der Heilige Geist ist es eben, der den Herrn Jesus verherrlicht und uns vorstellt. Und der Jesus ist, wie wir wissen, aus 2. Korinther 9, Vers 15, den Vers haben wir auch schon zusammen gelesen, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und es ist so, dass eben wer diese unaussprechliche Gabe wirklich kennt und mit ihm im Herzen tief verbunden ist, der darf erleben, das haben wir auch schon gelesen diese Tage, 1. Petrus 1, diese unaussprechliche Freude. Und das ist es, was der Heilige Geist tut. Aber bis in alle Ewigkeit. Und es ist ja so, unsere Erkenntnis heute ist ja stückweise. Also wörtlich steht in 1. Korinther 13, hat es dieser Ausdruck den Sinn von Stück um Stück. Wir können nicht das Ganze aufs Mal. Und Paulus sagt auch, wir weissagen stückweise. Und wir merken, wenn wir jetzt so durchs Johannesevangelium hindurchgehen, wir können einfach etwas anschauen, dann wieder etwas, dann wieder etwas. Aber am Schluss können wir es dann wieder zusammensetzen, ja? Und dann bekommt es noch mehr Fülle. Und wenn wir aber einmal entrückt sein werden, in die himmlische Herrlichkeit, dann werden wir eine vollkommene Erkenntnis bekommen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 13, jetzt erkenne ich stückweise. Das heißt, er als einzelner Mensch erkennt stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann werden wir gewissermaßen auch vollkommen erkennen. So wie wir erkannt worden sind. Das Vollkommene ist nicht, wie viele in guter Absicht denken, der Abschluss der Bibel, der Abschluss des Kanons. Denn mit dem, dass alle Bücher da zusammen sind, mit der Offenbarung am Schluss, haben wir die ganze Wahrheit. Ja? Die volle Offenbarung Gottes. Aber es gilt immer noch seither, dass der einzelne Gläubige sagen muss, ich erkenne stückweise. Jetzt. Ich weiß, es ist subjektiv. Nicht wir haben die volle Wahrheit, sondern ich erkenne stückweise. Der Einzelne erkennt stückweise. Und das ist geblieben bis heute. Aber erst bei der Entrückung wird das so sein, dass wir dann eine vollkommene Erkenntnis haben werden. Aber heißt es, dass wir dann wirklich den Herrn Jesus erfasst haben? Nein, das sagen verschiedene gerade voller Überzeugung. Aber ein Beweis dafür möchte ich liefern. Ich war in Offenbarung 4, geht Johannes nach den sieben Sendschreiben an die Gemeinden, geht er in den Himmel. Das ist eine Entrückung. Dann sieht er den Thron Gottes und er sieht die 24 Ältesten rund um den Thron Gottes. Und diese 24 Ältesten mit Priestergewändern und Königskronen, die stellen die ganze Gemeinde dar. Das Priestervolk nach Offenbarung 1, Vers 5, Könige und Priester. Die 24 Priesterklassen im Alten Testament, 1. Chroniker 24, die umfassten alle Priester. Und an der Spitze von diesen 24 Klassen waren eben 24 Älteste. Und darum, wenn Johannes im Himmel sieht, alle 24 Ältesten, dann weiß er, das ganze Priestervolk ist versammelt im Himmel. Die Gemeinde im Himmel. Und dann kommen die Gerichte über diese Erde nach der Entrückung. Und ganz am Schluss dieser Gerichte kommt der Herr Jesus aus dem Himmel. Und das müssen wir aufschlagen. Offenbarung 19, Vers 11. Dort heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheer, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand. Weiß und rein. Wer ist das, das Wort Gottes? Das ist eben der Herr Jesus, der in Johannes 1,1 das Wort ist, das im Anfang war. Und diese Kriegsheer, die ihn begleiten aus dem Himmel, das sind alle Erlösten, die vorher entrückt worden waren, ein paar Jahre vorher, ja. Und Minimum 7 Jahre vorher. Und dann kommen sie mit ihm wieder. Und jetzt ist interessant, der Herr Jesus wird hier beschrieben als genannt treu und wahrhaftig. Sein Name heißt das Wort Gottes, aber zusätzlich heißt es, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Ja, ich möchte wissen, was ist das für ein Name? Der Name, der Begriff Name drückt ja in der Bibel aus das Wesen einer Person. Und darum drücken ja alle Namen Gottes etwas aus darüber, wie Gott ist. Und jetzt haben wir doch gedacht, 1. Korinther 13, das Vollkommene kommt, wir haben eine vollkommene Erkenntnis, wir erkennen von Angesicht zu Angesicht, dann gibt es doch kein Geheimnis mehr in der Person des Herrn Jesus. Und trotzdem steht, er trägt einen Namen, den niemand kennt. Und es ist doch eigentlich klar, der Herr Jesus ist wirklich der ewige Gott. Und Geschöpfe können Gott nicht erfassen. Wir können Gott kennen und immer noch mehr erkennen, aber es wird in alle Ewigkeit her eine Überraschung sein, wer der Herr Jesus ist. Und so werden wir in alle Ewigkeit immer tiefer in die Herrlichkeit seiner Person hineinsehen. Und er wird auch in alle Ewigkeit den Vater und auch den Heiligen Geist offenbaren. Und wir werden nie aus dem Staunen herauskommen. Also die, die Angst haben, es könnte mal langweilig werden im Himmel. Keine Sorge. Die Tiefe Gottes ist unerforschlich. Und wie sagt das sehr schön Zophar, der dritte Freund von Hiob. Schlagen wir auf, Hiob 11. Und zwar heißt es in Vers 7, kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Das ist die Tiefe, er spricht über die Tiefen Gottes. Und es ist natürlich so, in 1. Korinther 2 nimmt der Apostel Paulus diese Stelle aus Hiob 11 wieder auf und er sagt, dass niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und der Geist Gottes erforscht auch die Tiefen Gottes und teilt sie uns mit. So steht das in 1. Korinther 2. Und die Tiefe Gottes wird hier verglichen. Himmelhoch sind sie. Ja, wie hoch ist der Himmel? Nun, es heißt ganz klar in Jeremia, dass der Mensch nie den Himmel oben wird ausmessen können. Und die moderne Forschung hat gezeigt, ja, das ist so. Mit dem Hubble-Teleskop konnte man bisher so weit schauen, dass die entferntesten Galaxien, sie sind auf den Bildern nur noch zu erkennen als roter kleiner Punkt. Die sind etwa 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Ich habe das schon ein paar Mal diese Tage gesagt, aber einfach vielleicht beim dritten oder vierten Mal ist es dann drin. Das Licht hat eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Siebenmal um die Erde ungefähr. Und eine Lichtsekunde ist 300.000 Kilometer. Aber eine Lichtminute, das ist 60 Mal diese Distanz. Und diese Distanz mal 60 gibt eine Lichtstunde. Und jetzt das mal 24, das gibt einen Lichttag. Seid ihr da? Ja. Und dann mal 365, das gibt ein Lichtjahr. Also die Distanz. Und jetzt 13 Milliarden Lichtjahre. Das sind die entferntesten Galaxien. Und man schätzt, jede Galaxie ungefähr besteht aus 200 Milliarden Sternen. Sonnen. Ja? Und dort ist es nicht fertig. Es gibt keine Mauer da hinter den letzten Galaxien. Nein. Die Bibel sagt, der Mensch wird es nie erforschen können. Also unausforschlich. Und die Tiefen Gottes, die Tiefen dessen, dessen Name ist Yahweh, der ewig seiende, unwandelbare, diese Tiefen Gottes, das Wesen Gottes wird verglichen, himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Der Scheol in diesseits ist das Grab, das Erdinnere, aber im Jenseits ist der Scheol das Paradies und auch der Ort des Gefängnisses für die verlorenen Abgeschiedenen. Der wird auch genannt der Abgrund, der Abyssos. Das sind unerfassliche Dimensionen, tiefer als der Scheol, ja, als die jenseitige Welt. Was kannst du erkennen? Und dann länger als die Erde, ihr Maß. Wie lang ist die Erde? Und dann breiter als das Meer. Wie breit ist die Erde? Nun, ja, die Kugel von Südpol zu Nordpol. Das ist die Länge. 40.000. Und die Breite 40.000 Kilometer über alle Weltmeere. Ja? Warum sage ich, Nord-Süd ist die Länge? Ja, wir rechnen doch mit den Längengraden. So, Nord-Süd, das sind Längengrade. Und so, das sind die Breitengrade. Aber ich weiß noch, einmal war ich in San Francisco. Wahrscheinlich war das das erste Mal, als ich dort war. Ich stand da am Pazifik und habe gedacht, bewusst gedacht, wenn ich jetzt noch weitergehe mit einem Schiff, dann bin ich schon wieder auf dem Heimweg nach Ernsbach in der Schweiz. Ja, also man kann nach Westen gehen, ja, von Europa aus, aber irgendwann hört das auf und man kommt wieder nach Hause. Ja, ja und dann, ich will einfach nach Westen, ich will immer nach Westen. Gut, das hört gar nicht mehr auf. Und die Länge, ja, wie lang ist es? Ich gehe von Süden nach Norden, nach Norden, nach Norden. Ja, hört auch nicht mehr auf, weil die Erde eine Kugel ist. Und so drückt das genau aus, das Unerfassliche Gottes. Tiefer als der Scheol, himmelhoch, länger als die Erde, breiter als das Meer. So ist Gott. Und jetzt verstehen wir, dass wir in alle Ewigkeit nie Gott erfassen werden. Und es ist so wunderbar. Er trägt einen Namen, den niemand kennt, als nur er selbst. Aber er wird unsere völlige Genüge und Erfüllung sein in alle Ewigkeit. Genauso wie der Sohn von Ewigkeit her die Erfüllung war im Herzen des Vaters. Und der Vater die völlige Genüge und Freude des ewigen Sohnes, des Herrn Jesus. Ja, unter diesem Gesichtspunkt müssen wir das hier lesen in Johannes 4. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser, das ich ihm geben werde, trinkt, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Immer weiter, hört nicht mehr auf. Wunderbar, nicht wahr? Und jetzt verstehen wir, dass jemand Sehnsucht bekommt. Vers 15. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Also wie der Herr Jesus das vorgestellt hat, das hat einen Anklang geweckt in ihrem Herzen. Da merken wir, dieses Herz war nicht mehr ein Herz von Stein. Von Natur aus haben wir alle, wir Menschen alle, ein Herz wie ein Stein. Darum wird auch gesagt in Hesekiel 36 in Verbindung mit der Wiedergeburt, dass Gott dieses steinerne Herz herausnimmt und ein fleischendes Herz hineingibt. Wir haben hier diesen Punkt erreicht, wie bei der Lydia in Apostelgeschichte 16, wenn wir das kurz aufschlagen. Es ist so wunderbar, wie dort der Apostel Paulus bei dieser Frauengebetsgruppe evangelisiert hat. Und dann heißt es doch in Apostelgeschichte 16, Vers 14, und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, das war eine Heiden, die bereits den Gott Israels anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und dann wird sie auch getauft. Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. In Römer 3, Vers 11 lesen wir, da ist niemand, da ist keiner, der Gott suche. Von uns aus wäre niemand auf die Idee gekommen, Gott zu suchen. Mit unserem Herzen aus Stein. Aber der Herr Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und wir werden noch sehen, in Johannes 6, Vers 44 heißt es, dass niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Und in Johannes 16, Vers 13 sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt von Sünde überführen. Der dreieine Gott wirkt in diesem Heilsprojekt, dass er die ganze Welt erreichen soll. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Der Sohn sucht, der Vater zieht, der Heilige Geist überführt. Und sehen wir, was hier geschieht. Gib mir dieses Wasser. Und jetzt kommt eine Frage des Herrn Jesus. Oder ein Aufruf des Herrn Jesus in Vers 16. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Jetzt wird's ganz betreten. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Was heißt das konkret im Klartext? Diese Frau war fünfmal verheiratet. Und jedes Mal ist die Ehe in Brüche gegangen. Sie vorstellen, die hat ein erstes Mal geheiratet und das war eben eine Hochzeit. Und sie hat gedacht, das bringt mir Erfüllung im Leben. Und dann ist das zusammengebrochen. Eine Enttäuschung. Sie dachte, da erfahre ich Stillung meines Durstes. Aber diese Ehe hat diesen Durst nicht gestillt. Und sie hat gedacht, ich muss einfach nochmals heiraten. Einen besseren Mann. Einen, der mir wirklich das geben kann, was ich brauche. Und es ging wieder in Brüche. Ein drittes Mal. Ein viertes Mal. Ein fünftes Mal. Die Frau hat so einen Durst gehabt nach Erfüllung. Und sie hat immer gedacht, was mich glücklich machen kann, ist die Beziehung zu einem wirklich guten Mann. Und es ist fünfmal nicht gegangen. Aber die hat nicht aufgegeben. Die hat wirklich gedacht, es muss vielleicht nicht unbedingt heiraten sein. Ja, jetzt lebte sie im Konkubinat. Sieh mal, auch damals war ganz klar, verheiratet sein, das war ein Vertrag, der öffentlich-rechtlichen Charakter hatte. Darum im Alten Testament, wenn irgendein Problem war um eine Ehe, dann mussten die Ältesten der Stadt, mussten da Stellung nehmen. Heiraten ist keine Privatangelegenheit, ja? Sondern das ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der auch eben beide, die in der Ehe sich miteinander verbinden, schützt. Rechtlich schützt. Also es ist eine Sache, wo der Staat eine Aufgabe hat, die Beziehung zu schützen. Und jetzt hatte sie einfach einen Mann. im Konkubinat. Und der Herr Jesus sagt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Wie gibt es Leute heute, die meinen, ein Konkubinat, das sei ungefähr dasselbe wie eine Ehe. Und der Herr Jesus sagt, das ist nicht dein Mann. Du hast gar kein Recht, ihn zu berühren. Ja? Und der Ausdruck zu berühren ist ja im Sprachgebrauch der Bibel ein Ausdruck, um zu sagen, sexuelle Beziehung haben. Ja? Darum sagt der Paulus in 1. Korinther 7, was aber das betrifft, was er mir geschrieben hat, ist es gut für einen Mann, keine Frau zu berühren. Das heißt nicht, in Corona-Zeit ist es anders, aber wenn Corona nicht wäre, das heißt nicht, man darf einer Frau nicht die Hand schütteln. Ja? Das wäre schon berühren. Wobei, auch dort kurz schütteln, ja? Aber wenn einer die Hand hält und spricht und die Hand immer noch hält, da wird jede Frau komisch, ja? Ist das so? Ja, umgekehrt auch. Es gibt einen normalen Gruß und es gibt einen Gruß, der ist nicht normal, ja. Aber eben, berühren, das ist dann der Ausdruck in 1. Korinther 7, eben ein schöner Ausdruck für eheliche Beziehung, also Sexualität in der Ehe. Und der Herr Jesus sagt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und weiter sagt er, hierin hast du die Wahrheit gesagt. Es war schon interessant, sie sagt, ich habe keinen Mann. Sie sagt nicht, ich war einige Mal verheiratet und es ging nicht so gut. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Ja? Und das ist ein Fremder, der weiß ja nicht mehr. Und der Herr Jesus sagt ihr gleich, wie ihr Leben ausgesehen hat. Dieser Fremde, der eine Nachtwanderung machte, ja, zum Brunnen kam und ausgerechnet in dem Moment kommt sie da zum Brunnen. Und diese Frau ist überwältigt. Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also sie merkt, das ist nicht einfach ein Jude, ein freundlicher Jude, sondern das ist ein Prophet, der durchschaut mein ganzes Leben. Es ist so ganz ähnlich, wie wir das schon hatten in Johannes 1, der Jesus sagt zu Nathanael, ich sah dich schon unter dem Feigenbaum. Du bist der König Israels. Ja? Das war eben in seinem Leben ein ganz wichtiger Moment, wo er da unter dem Feigenbaum war. Und die Bibel sagt uns nicht, was da in ihm vorgegangen ist, aber dass der Herr Jesus sagt, ich habe dich schon gesehen unter dem Feigenbaum, der fühlte sich ins Licht Gottes gestellt. Und hier diese Frau natürlich auch. Und allerdings auf unangenehmere Weise. Und dann sagt sie, Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr, also ihr Juden, sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jetzt wird's heiß und da wechselt sie das Thema. Sie wechselt zum Thema Anbetung. Schon interessant. Aber ich möchte gerne Advokat sein für diese samaritische Frau. Und als Advokat würde ich sagen, nein, man kann nicht einfach sagen, die will das Thema wechseln, weil es ihr unangenehm wird, sondern die sagt sich, jetzt ein Prophet. Und dieser Prophet kann endlich diese biblische Streitfrage, die wir seit Jahrhunderten mit den Juden haben, kann er sie klären. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? 5. Mose sagt ja nur, an dem Ort, den der Herr auserwählen wird, in einem deiner Stämme. Ist das Jerusalem oder ist das der Gerizim? Jetzt möchte ich es wissen. Also, sie ist natürlich auch froh, wenn sie das Thema wechseln kann. Ja? Aber das war wirklich eine echte Frage. Das war ja der tiefste Grund dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen den beiden Völkern. Jetzt kann es einer sagen. Und das Schöne ist, der Herr Jesus geht darauf ein. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir, beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Er geht voll auf die Frage ein. Und was das bedeutet, das schauen wir uns nach der Pause an. Jetzt machen wir eine Viertelstunde.